Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Kein Brot, nur Spiele Podcast, dem bevorzugten Podcast für alle Themen rund ums Gaming und nicht um das Thema Brot. Ich bin hier heute mit der Jenny. Hi Jenny.
Hallo.
Ach ja, mein Name ist Addis, falls ihr es noch nicht wusstet.
Ich habe
jetzt gerade im Intro vergessen.
Das macht nichts.
Ich dachte, unsere Hörerinnen und Hörer sind uns so treu, die können mittlerweile bestimmt an der Stimmfarbe schon erkennen. Wer ist denn das?
Wäre jetzt auch ein bisschen traurig.
Wer ist dieser Mann mit dieser unfassbar attraktiven Stimme? Das kann doch nicht Flo sein. Nein, Spaß beiseite. Wie geht's dir?
Den Umständen entsprechend gut, sagen wir es so. Müde. Ist aber ein Zustand, den man immer hat jetzt. Also hervorragend.
Und Hitzewelle einigermaßen überstanden.
Ja, wir haben uns tatsächlich eine Klimaanlage gekauft aus Verzweiflung. So eine kleine, mobile, mit Fenster, Rohrauslass. Und ich habe sie im Restpostenbaumarkt erstanden für unter 200 Euro. Kniet nieder vor meiner Sparsamkeit. Ich bin sehr glücklich. Hat uns, glaube ich, das Leben gerettet, mehr oder weniger.
Du bist ein richtiger Sparfuchs. Könnte man sagen.
Ja.
Das ist doch eine gute Überleitung. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es so die Eigenschaft gibt, Tieren menschliche Eigenschaften anzudichten?
Ja, das anthropomorphe Tier ist ja auch im Bereich der Spiele durchaus vorhanden. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Berufe, die da ausüben. Unter anderem, was fällt einem da so ein? Ehemaliger Detective, / Brotoholiker, / Privatdetektiv. Einfach random aus dem Hut gezogen. Und Enten sind ja auch ultra beliebt schon immer. Ich rede über DuckTales, ich rede über, naja gut, es sind jetzt eigentlich die ganzen Disney-Ducks in einem Haufen. Und ihr Warner Brothers hat auch eine Ente. Und wir haben jetzt auch eine Ente bespielt.
Ja. Ja, richtig. Also ich glaube, die Warner Brothers Ente heißt Duffy Duck, ne?
Mhm, Duffy.
Genau. Nur Duffy, nicht Duffy Duck?
Doch, wahrscheinlich schon Duffy Duck Duffy. Auch. Nee, Duffy Duck schon.
Okay.
Aber ich frage mich jetzt, sind die verwandt? Oder ist das nur Zufall, dass Enten halt Enten heißen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so wie in so einer Dystopie, weißt du, wo du nach deinem Stand benannt bist.
Mhm. Ja, wie bei Quality Land, wo du Arbeitsloser heißt und so.
Ente. Genau so. Nee, aber du hast völlig recht. Wir haben in der Tat ein Spiel gespielt, in dem man eine Ente spielt. Und dieses schöne Spiel heißt Duck Detective. Beziehungsweise sind es ja zwei Games, die wir euch mal hier präsentieren wollen. Nämlich einmal Duck Detective and the Secret Salami und Duck Detective The Ghost of Glamping. Und das war ein bisschen random zugegeben, dass wir auf das Thema gekommen sind. Ich hatte mal irgendwann auf der Xbox und im Sale für Indie-Titel mal so durchgeguckt, was gibt's denn da? Vielleicht spricht mich irgendwas an und ich habe das erste Duck Detective da sehr, sehr günstig schießen können. Ich glaube so für 6-7 Euro und dachte, weißt du was, das sieht lustig aus, Enten mag ich und so eine lustige Detektivgeschichte kann nie schaden. Und um das vorwegzunehmen, ich war so begeistert vom ersten Titel, dass ich sofort den zweiten danach geholt habe, auch direkt. Der dann erschienen ist. Und ja, wir wollten das einfach mal so als Chance nutzen, um euch eine oder zwei kleine Indie-Perlen vorzustellen, die, wenn ich das richtig sehe, sogar aus Deutschland sind. Ich
ja,
glaube, das Entwicklerstudio sitzt ja in Berlin.
Ich wollte fragen, hast du es auf Deutsch oder Englisch gespielt?
Ich habe es auf Englisch gespielt, weil ich glaube, die Sprachausgabe ist ja rein Englisch, ne?
Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, sie wurde auch auf Deutsch vertont. Das ist jetzt blöd. Ich hatte das erste Spiel auf dem Tablet mal gespielt. Ich glaube, ich war krank. Und ich habe nach irgendwas gesucht, was man liegend im Halbsiff so spielen kann. Und habe dann Duck Detective gefunden. Und ich wollte halt nicht so ein ekliges Mobile Game, weißt du, so 5 Minuten spielen und dann musst du für dein Erstgeborenes ein Herz kaufen, damit du weiterspielen kannst, sondern irgendwas Richtiges. Für mit Geld ausgeben vorher schon. Und da hat mich das angesprochen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich dann, weil ich gesehen habe, dass es eben aus Deutschland kommt, auf Deutsch gespielt. Und ich bilde mir ein, dass es auch eine deutsche Synchro hatte. Und es war sehr, sehr gut. Weil normalerweise ist Deutsch oft wie, also vielleicht, weil ich so viel auf Englisch konsumiere, aber da kribbelt es mich manchmal, wenn das so ultra gestelzt geschrieben ist. Aber es war auch sehr gut.
Okay, krass. Nee, das wusste ich. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Xbox da auf Englisch gestellt hatte und es deswegen auf Englisch anging oder ich das einfach so automatisch mittlerweile mache, weil ich einfach davon ausgehe, dass die englische Sprachlinie die beste ist. Ich habe es aber tatsächlich auf Englisch gespielt und kann auf jeden Fall berichten, dass die englische Sprachausgabe auch sehr, sehr gut ist und ganz viel tollen Sprachhumor hat.
Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Vielleicht habe ich es dann auf Deutsch gestellt und habe es auf Englisch angehört und habe beides genossen. Also lustigerweise kann ich es dir nicht mehr genau sagen, weil beides den absolut gleichen Vibe hatte. Das zweite Spiel habe ich jetzt auf Englisch gespielt, weil halt alles auf Englisch eingestellt war. Ne? Und das erste weiß ich jetzt eben nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich mir das Deutsche mal irgendwie reingezogen habe, um zu gucken. Und es war auf jeden Fall genau gut. Und die Witze haben auch alle funktioniert irgendwie. Also es war auf jeden Fall durchaus auf Deutsch spielbar, das weiß ich auf jeden Fall. Da ich es nicht mehr sagen kann, war es extrem gut. Das war der Unterschied nicht groß.
Okay, krass. Also man muss sagen, das Spiel basiert ja auf einem Wortwitz. Das können wir direkt mal vorwegnehmen. Nämlich auf der Deduction. Also der Deduktion,
ja.
Der Herleitung von, der Ableitung von Wissen aus Informationen. Genau, man spielt halt den namensgebenden Duck Detective.
Was mich wundert, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ist, dass er nicht Duck Detective heißt. Das würde so reinpassen, aber sie haben es nicht gemacht. Das war wohl zu viel. Den Witz haben sie einfach nicht gemacht.
Den hätte man machen können. Ja, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, der ist schwer auszusprechen, Duck Detective.
Ja, Deduction. Ja, Deduction ist schon einfacher. Ja, klar, weil ist ja nur anders geschrieben quasi. Es ist wie der Investigator.
Ja, ein Krokodil gibt's auch. Es ist kein Investigator, eher das Gegenteil.
Später behauptet er das Gegenteil. Aber da kommen wir noch dazu. Wir werden jetzt die großartige, epische Geschichte des Duck Detectives runterreißen in all ihren Facetten 2.
Naja, so ganz können wir das natürlich nicht, weil, also bevor wir jetzt zu sehr weiter drumherum reden, also wie der Name schon nahelegt, Duck Detective das sind zwei Rätselspiele. Ja, deswegen wollen wir euch natürlich auch von der Story nicht so viel vorwegnehmen. Die solltet ihr ja für euch selber erleben. Aber so ein bisschen, um euch den Vibe der Spiele nahezulegen, was ist so das Setting? Du hast es schon gesagt, Brotoholiker. Also wir spielen diesen namensgebenden Duck Detective McQuacklin und der ist halt so ein ganz runtergerockter Noir, wie man sich das vorstellt, Typ, der so in seiner Bude aufwacht, seine Frau hat ihn verlassen und um ihn herum liegen nur noch Brotkrümel, denn er wurde verlassen, weil er eine starke Brotabhängigkeit hat. Wie so eine Ente halt auch im Park, wenn man sie füttert.
Hat er nicht auch irgendwie alles verspielt, damit er mehr Geld für Brot hat oder so? Habe ich das im Kopf? Also irgendwie so das ganze Klischee.
Ja, genau. Sie haben das richtig, richtig ausgelebt.
Ja.
Und ja, letztlich geht es dann darum, dass er sich jetzt halt, also er ist schon irgendwie so ein halbbekannter Typ, weil er hat ja ein Buch geschrieben. Das wird ja auch dann im Verlauf der beiden Spiele wird das thematisiert, dass er irgendwie so mal irgendwann mal eine große Nummer war, aber ist halt jetzt total runtergerockt und muss sich halt eben auch wegen seiner Spielschulden quasi über Wasser halten, indem er so ganz profane Aufträge annimmt. Und der erste Auftritt, den er dann hat, ist als Detektiv in so einer Firma, in der es darum geht, jetzt hilft meinem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge. Es geht darum, dass etwas entwendet wurde, ne? Aus dieser Firma.
Oh Gott. Ja, wir sind super. Ja, genau. Ein Lunchpaket wurde geklaut. Und irgendwie hat es dann noch mit diesen Salamis auf sich. Die tauchen dann da ja auch irgendwie auf. Aber erstmal werden Lunchpakete geklaut. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder.
Genau, das Lunchpaket wird geklaut und eine Salami ist aber dafür aufgetaucht. Daher der Begriff des Secret Salami. Ja, also es ist irgendwie ganz skurril. Hier wurde jemand bestohlen und gleichzeitig hat der Dieb etwas zurückgelassen. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich finde, das Spiel hat zwei super große Stärken. Also erstens, ich finde es super charmant, lustig geschrieben. Und das zweite ist, ich finde, es führt seine Mechaniken super gut ein. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, wo ich dachte, ah, das ist aber ein sehr smoother Einstieg. Weil du ja im Grunde dich erstmal in diesem Apartment vom Duck Detective irgendwie zurechtfinden musst. Und in diesen ersten 10 Minuten oder was, die du da in diesem Apartment bist, vielleicht ist es auch noch 5, lernst du ja schon alles Wesentliche, was du wissen musst über das Spiel. Ne, du hast Hinweise, also du kannst dich so ein bisschen Paper Mario mäßig, alles so 2D, aber in der 3D-Welt. Das heißt, du wackelst dann quasi von A nach B und kannst dir deine Hinweise zusammensuchen. Du hast ein Notizbuch, in dem du das einträgst. Du musst dann die Informationen in die richtigen Felder einfügen. Also ein bisschen wie sieht ein bisschen aus wie so, was man früher in der Grundschule hatte, wo du die Worte ergänzt, aber dafür nutzt du dann halt die Hinweise um dich herum. Und aus diesen Hinweisen machst du dann deine eben schon erwähnten Deductions, also Herleitungen. Und wenn du das richtig gemacht hast, dann erzählt der Duck Detective das mit großem Pathos, wie so ein abgerockter, ja, Noir-Filmheld das quasi machen würde. Und wenn du es nicht richtig zusammengelegt hast, dann kriegst du halt so eine kleine Fehlermeldung und musst es nochmal versuchen. Und das fasst eigentlich schon im Wesentlichen das zusammen, was du in dem Spiel machst.
Ja, also es ist so eine abgespeckte Version von The Golden Idol von den Spielen. Da war das etwas oder deutlich schwieriger, auch die Worte zu finden. Also das ist so eine ähnliche Mechanik, dass man quasi mit den Personen reden muss und aus den Gesprächen oder aus Gegenständen, die man findet, kriegt man quasi die Begriffe überhaupt erst, die man nutzen kann später, die man so zusammensammeln muss durch seine Investigation. Und das ist auch bei Golden Idol so und auch dieses Einfügen. Bei Golden Idol ist es deutlich schwerer. Aber was beide gemein haben, ist, wie du sagst, so diese Fehlermeldung, die dir sagt, hey, du hast jetzt eins ist noch falsch oder es ist noch überhaupt alles falsch. Und man kann zur Not es damit auch brute-forcen. Dass man einfach so lange rumprobiert, bis quasi nur noch eins falsch ist und dann rausfindet, welches. Das ist sehr ähnlich. Das fand ich lustig, weil das eben auch empfohlen wurde als ähnliches Spiel, obwohl es sonst gar nicht viel gemein hat. Und ich fand es auch super smooth, den Einstieg, und nicht so, ja, jetzt machst du erstmal so einen Tutorial-Case, was oft in so Spielen der Fall ist, dass du einen dummen Fall machen muss, der halt irgendwie sowas ist, wie findet eine verschwundene Socke in der Waschmaschine, und das zu Hause quasi erstmal, damit du die Mechaniken lernst, sondern auch gleich in die Geschichte einsteigst dabei. Und was du auch sagst, das ist halt so unglaublich charmant geschrieben, weil diese Deduktionen macht er ja von alleine. Also eigentlich hast du jetzt rätseltechnisch, spielerisch nicht ganz so viel zu tun, würde ich fast behaupten. Also da gibt es deutlich schwierigere Spiele, aber es macht so viel Spaß, das alles zusammenzusammeln und so ein bisschen zu gucken, wo dich die Geschichte hinführt, weil die oft ja doch sehr absurd oder absurde Wege geht, und mit diesen Charakteren zu sprechen, weil die sind quirky, was ein gefährliches Wort ist, weil das oft benutzt wird und dann leider eher heißt total nerviger Charakter, aber ich finde, die sind so übertrieben, aber es könnte sie in der Welt auf jeden Fall geben, und auch ein bisschen kennt man immer so Leute schon so ein bisschen, gerade aus so einem Büroleben, fand ich schon sehr schön dargestellt. Und er passt natürlich auch überhaupt nicht da rein mit seiner siffigen Detektivart, und das merkt man auch. Und das ist schon, also das fand ich schon sehr, sehr apart.
Ja, total, ne? Also ich finde, es geht ganz gut los. Also wenn du diesen Film kommst, also wenn du das Du wachst im Grunde erstmal auf und fragst dich, was muss ich jetzt eigentlich machen? Also das fragt er sich selber und kommt dann zu einem Ergebnis, ah ja, stimmt, ich sollte mal die Post gucken, da war doch irgendwas. Mhm. So, ich überspitze das jetzt oder ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Und dann geht er halt zu diesem Unternehmen, in dem diese Diebstähle stattfinden. Und das ist so schön, weil er kommt erstmal gar nicht rein.
Ja.
Die Rezeptionistin lässt ihn nicht rein, weil sie richtig schlechte Laune hat. Und du musst dann herausfinden, warum hat sie denn so schlechte Laune? Ja, und du musst auch herausfinden, wie sie heißt. Ja, sie sagt dir quasi nichts, sie hat auch kein Namensschild. Das heißt, du musst dann diesen Raum absuchen. Du kriegst dann immer auch so eine kleine Lupe, wenn du an bestimmten Orten bist, dann kannst du dann quasi vergrößern und darüber gehen. Ist auch nicht besonders schwer, weil das Spiel sofort auch mit einer Vergrößerung und mit dem entsprechenden Ton dir quasi sagt, guck mal, hier ist was Wichtiges. Das ist also sehr, sehr, ja, im Grunde nicht besonders herausfordernd, das Ganze zu machen. Aber es ist halt so lustig, weil du, das ist jetzt minimaler Spoiler, dann herausfindest, dass die gute Dame, ich glaube, es ist ein Zebra, oder wenn ich das richtig im Kopf habe, oder eine Giraffe, genau, dass die so schlecht gelaunt ist, weil die Leute ihren Geburtstag vergessen haben. Und du findest es halt an einem Kalender, der da so halb an der Wand liegt. Und dann macht er es so ganz smooth, indem er sagt, by the way, happy birthday. Und dann geht sie so total auf und ist total happy und macht die Tür auf und überhaupt. Ja. Das fand ich so, ja, wie du richtig gesagt hast, das ist natürlich komplett überzeichnet. Aber man kennt ja so Leute. Ja. Denen ihr Geburtstag so wahnsinnig wichtig ist.
Und ich muss, wo du es gerade auch so schön sagst, ich finde die Synchro so geil, weil, also es ist halt, die Ente ist strahlend weiß. Also McQuacklin ist so eine weiße, wunderhübsche Ente, also von weitem gesehen, halt in so einem Trenchcoat und mit Mütze, aber er hat halt diese klassische Noir-Detektiv verrauchte Stimme. Und das finde ich so lustig auch. Und überhaupt, was vom Artwork her, es ist ja super comichaft und putzig. Also es könnte, wenn man die Geschichte nicht kennt, auch ein Kinderausmalbuch sein. Aber was die Charaktere machen, und oft ist es so, wenn du dann mit dieser Lupe drüber gehst, also auch bei McQuacklin, ich weiß nicht, ob das in diesem oder im anderen Spiel was gab, Moment, wo man ihn so sieht und dann ist das diese super smooth gezeichnete Ente, da gehst du so mit der Lupe drüber, dann siehst du so ultra Augenringe und der sieht ultra siffig aus und das ist so ein bisschen wie diese SpongeBob-Nahaufnahmen, also wenn es dann plötzlich so ein bisschen zu detailliert wird. Und das passiert auch immer wieder, wenn du dir solche, da ist ja, ich glaube, da ist ja so ein schwarzes Brett, wo man das auch mit dem Geburtstag rausfindet und so, und das sieht man dann erstmal so, ich sag mal, von Weitem nur grob. Und oft, wenn man dann reinsucht, kommen dann diese Gags raus. Und alles ist dann halt auch sehr detailliert gezeichnet, was es sonst nicht ist. Und man kann sich ja auch die Leute anschauen. Also direkt, wenn man mit denen redet, kann man sie einmal betrachten. Auch so eine Mechanik, die so aus diesen Sherlock Holmes Spielen geklaut ist, wo man die Leute erstmal anschauen kann und daraus Deduktionen ziehen kann und dann erst mit denen redet, wenn man quasi schon alles weiß. Und das geht da auch, nur dass man dann halt mit dieser Lupe drüber geht und oft sehen die eben auch so putzig und glatt gezeichnet aus. Und wenn man mit der Lupe drüber geht, dann werden die ganzen Details sichtbar und das ist halt oft dann, ja, ob die gerade geweint haben oder ob die gerade gestresst sind. Und bei McQuack ist es halt, dass er eigentlich so kaputt aussieht. Und das ist schon sehr lustig. Und es gibt diesen Tieren, die ja so süß gemalt sind, auch irgendwie mehr Grit in dieser Noir-Welt, in der wir da sind, finde ich. Also das Artwork finde ich total cool umgesetzt.
Ja, das ist mega gut gelöst. Und du hast es total toll beschrieben, finde ich, mit diesen SpongeBob-Nahaufnahmen. Das ist eigentlich der perfekte Vergleich für das, was es ist. Plus, neben dem, was du jetzt schon gesagt hast, dass die dann so ein bisschen siffig aussehen quasi in der Aufnahme, gibt es ja ganz oft auch eigentlich super ernste Themen,
ja,
die dann aber so verballhornt quasi dargestellt werden. Also, wenn du dann in diesem Bürokomplex selber bist, dann triffst du zum Beispiel so eine total wuselige Mitarbeiterin und die hat auch so dicke Augenringe und dann wird irgendwie auch angedeutet, ja, die stiebt jetzt hier schon seit Ewigkeiten so super, super viele Überstunden und die will irgendwie so eine Beförderung haben. Und das ist ja dann wiederum, auch wenn sie selber dann so quirky ist und weird und auch so völlig überzeichnet, ist es ja einfach ein echtes Phänomen, ja, also und auch ein eigentlich ja ernstes Phänomen, dass sie ja einfach komplett überarbeitet ist und da irgendwie da in diesem Unternehmenshierarchiesystem so versucht, sich hochzuarbeiten. Und so hast du immer wieder diesen Bruch aus ernsten Themen, diesen total wilden Charakteren und dann diesem McQuacklin, der das alles mit so einer unfassbar charismatischen Stimme alles zusammenfasst. Das ist so skurril, aber auch gleichzeitig so funny und so entertaining, dass ich einfach da, auch weil ich wissen wollte, wie geht das jetzt aus mit dieser skurrilen Story, dass ich da echt auch dran geblieben bin und die beiden Games jeweils in einem Sitting durchgespielt habe, was zugegebenermaßen auch nicht besonders schwer ist, weil die sind so, ich sag mal, zwischen 1,5 und 2 Stunden jeweils.
Ja, also ich finde auch, also diese Themen, die da angesprochen, eigentlich ist es total dark, ne? Also der Typ ist, der schläft in seinem Büro am Anfang, der ist quasi kurz vor der Obdachlosigkeit. Alles in seinem Leben bröckelt. Er ist schwer abhängig von Substanz X, in dem Fall halt Brot. Aber es wird ja auch durchaus angesprochen, dass das nicht cool ist. Dann die Ander eben mit ihrem Burnout. dann dieses ganze Bürogetuschel und dass es eigentlich ist, wenn es nicht so putzig gemacht wäre, wäre das eine von diesen Sachen, die dich richtig mitnehmen könnten, wie die echte Welt halt. Also das ist schon, die Darkness ist schon da und das halt in diesen unglaublich hellen Farben und alles leuchtet und ist schön und eigentlich, ja, das machen sie schon super. Und das sind auch dieses ganze Getierel dazwischen, das ist schon spannend. Also man schaut sich das auch an, nicht nur wegen, was ist jetzt mit der Secret Salami, sondern vielmehr, okay, wer hat jetzt was mit wem und warum? Und da ist ja so viel mehr dieses Büro-Fraternisieren auch noch ein Thema dabei und ja, ganz viel Emotion zwischen den Leuten.
Ja, absolut. Und manchmal, also wir haben ja jetzt vorhin gesagt, im Grunde ist der Rätselanspruch nicht besonders hoch. Das stimmt auch. Aber es gibt durchaus auch so kleinere Sachen, wo du zumindest mal ein bisschen nachdenken musst. Da musst du dich dann zum Beispiel, musst du ein Passwort eingeben, musst dich da quasi einloggen in den Computer. Und das musst du dir dann zurechtlegen vorher. Was könnte denn das Passwort dieser Person sein? Und dadurch, dass du so viel über diese einzelnen Figuren herausfindest, bekommen die dann auch trotz der Kürze der Spielzeit und trotz dieser ganzen Skurrilität doch eine erstaunliche Tiefe, finde ich.
Ja.
Also die bleiben auch hängen, muss man sagen. Also auch wenn jetzt nicht jeder Name unbedingt hängen bleibt, aber du hast halt so einen sehr kleinen Cast, aber jeder von denen hat eine sehr eigenständige Identität und die kannst du danach auch noch, wenn du dann das Spiel zurückdenkst, sagen, ah ja, genau, der Bär, das war der Chef, der alles immer so auf Profitmaximierung getrimmt hat. Du hast dann eben diese Kollegin da am Anfang, die so total hibbelig ist, dann hast du noch eine parallele Kollegin, die eigentlich das Gegenteil ist, die ist so super lethargisch und dann eben noch dieses Krokodil, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es ein riesengroßer Fan von McCoughlin ist.
Stalker.
Und das ja auch irgendwie so komplett überzieht, genauso stalkerhaft. Und das ist schon alles super weird und super lustig zusammengesetzt.
Und noch das Schaf in der Küche und den Hausmeister, der so ultra grumpy war. Und den Büffel.
Genau.
Das sind noch die letzten, die es gibt. Der Fahrer oder so ist das dann, der Büffel.
Und genau, weil das Unternehmen ist quasi so ein Busfahrunternehmen.
Ja.
Um das es hier geht.
Genau. So, jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir noch irgendwas zu der Geschichte sagen können, der ersten, ohne dass wir entsetzlich spoilern.
Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit. Also, ich glaube fast, dass ich nicht mehr erzählen würde, weil ich die Story auch echt gut fand. Also, es klingt jetzt auch skurril, aber ich finde die Wendungen am Ende und so, die sind echt gut inszeniert. Und gerade weil die beiden Games nicht so lang sind, würde ich davon Abstand nehmen, jetzt irgendwie mehr zu erzählen. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen könnten, wäre, wir haben ja schon jetzt gesagt, es gibt zwei Settings und ich sag vorneweg, also der zweite Teil ist im Grunde einfach nur nochmal der erste Teil, einfach in einer anderen Konstellation.
Ja.
Da wird nichts Neues eingeführt. Ist aber auch völlig okay. Dafür hast du irgendwie noch ein weirderes Setting, weil du halt diesen Glamping-Park hast. Ja, Glamping ist ja irgendwie so Camping in Fancy.
Ja.
Ja, mit so vorgefertigten Zelten und sowas. Und da geht's dann, das wird noch wilder, weil dann so ein Schach-Influencer irgendwie da eine Rolle spielt und ein vermeintlicher Geist und so. Also das ist schon ein Fiebertraum, was da alles so an Themen abgearbeitet wird.
Ja, ja. Und es ist vor allem auch, also ich fand's in dem Fall auch noch sehr süß, was dann so rauskommt. Hast du beim zweiten Spiel den Plot-Twist geahnt mit dem Kind? Ich nämlich schon.
Ja, das hat man dann ein bisschen kommen sehen.
Ja, ne?
Das hat man ein bisschen kommen sehen.
Es war halt erst ein bisschen creepy, fand ich, dass da die Person mit dem Kind angeln geht. Aber ich hatte schon geahnt dann, dass das da okay sein wird. Aber ich würde noch etwas, also so allgemein sagen, dass man das empfehlenswerter finden kann. Und zwar ist es, man muss sich vorstellen, man hat eine, nicht mal seichte, aber halt eine amüsante Krimi-Geschichte eingepackt in ein Spiel. Und die sind richtig absurd, aber echt gut geschrieben. Also es macht wirklich, wirklich Spaß. Und man will auch wirklich bei beiden Spielen wissen, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Und ich glaube, pro Spiel hatte es bestimmt drei so Sub- Geschichten, die auch noch zu lösen waren. Also so nicht nur das eine, also bei dem mit der Salami war es halt nicht nur die Salami, sondern dann war da auch noch, wer mit wem und was und wieso und wer noch alles verwickelt ist und was da so passiert. Und beim zweiten waren es dann noch auch so Gemenschel und ob nicht doch irgendwelche Betrügereien am Start sind und lauter so sehr persönliche Sachen. Also weniger dieses große Rätsel, sondern so persönliche Dinge über diese Protagonisten. Und was man vielleicht noch sagen sollte, am Ende von diesen Spielen kommt dann immer, okay, du hast alles gelöst, das und das ist Fakt. Wen schickst du dafür jetzt ins Gefängnis? Das finde ich auch immer ganz spannend. Weil du kannst dann quasi entscheiden, ob du die alle laufen lässt oder halt nicht. Und ja.
Genau, oder ob du auch jemand Unschuldigen quasi, weil er dir einfach, weil er dich nervt oder weil du findest, er hat was moralisch Falsches getan, das aber nicht die eigentliche Straftat ist oder so. Also das hat dann nochmal so eine ganz interessante Dimension, indem es eben, wie du richtig sagst, ne, einem an die Hand gibt, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesen Leuten um?
Ja, vor allem, weil also es sind halt, wie gesagt, also so putzige Tiere und du bist diese putzige Ente und eigentlich kennst du die ja ganz gut. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Spiel so ein bisschen sagt, naja, komm. Und ich habe aber gedacht, also in der Welt haben die richtig Mist gebaut. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, dass die freikommen. Also das war dann schon immer, ich war da schon harsch und habe auch die bestraft, die bestraft gehören. Naja, die auch tatsächlich schuld waren. Also und die nicht schuld waren, habe ich nicht bestraft und bin da so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen auch. Also wenn du, nicht mal, weil mich jemand nervt, sondern einfach, weil, naja, du hast halt an diesem Verbrechen, und es waren immer auch Verbrechen, Teilhabe gehabt und jetzt bist du halt auch schuld. Ist halt so. Und irgendwie war dann immer so dieses Entsetzen so groß und alles ganz traurig, aber ich meine, das ist das harte Leben des Duck Detective, dass man halt dann auch mit seinem Wissen leben muss.
Ja. Ich habe es ähnlich gesehen wie du. Ich habe da auch dann die ich als Schuldige identifiziert hatte, auch entsprechend dann an die Polizei übergeben. Hm. Aber ich glaube jetzt, im dritten Teil, ich weiß nicht, ist der angekündigt oder ich habe da jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, sonst steht das, die beiden Games stehen eigentlich sehr für sich gerade, ne?
Ja, ich guck mal, ich frag mal Onkel Google. Jetzt habe ich aus Versehen 3 statt E geschrieben. Wahrscheinlich heißt es so. Die Threetective. Na? Ist nicht Threetective. Geplant. Ist geplant, befindet sich aktuell jedoch noch nicht in der aktiven Entwicklung. Genau.
Naja.
Das Berliner Entwicklerstudio die Happy Broccoli Games. Jetzt haben wir es auch mal gesagt, wie die heißen. Ja. Eugene heißt da mit also Vornamen. Guck, was ich alles noch für Zeug hier raushole.
Ja, stimmt. Das Krokodil nennt ihn ja auch so später. Ja.
Genau.
Das ist ein sehr lustiger kleiner Twist, weil am Anfang des zweiten Teils zieht Eugene bei diesem Krokodil zusammen, weil er dann halt auch endgültig irgendwie pleite ist und sein Büro nicht mehr bezahlen kann. Also dem Krokodil, das so stalkerhafte Züge hat, ist alles super wild. Also, aber hat mich sehr entertained.
Ja, es war irgendwie auch so, also diese, er ist ja irgendwie quasi auf seinem Sofa gecrashed, mehr oder weniger, oder hat ihm so ein Zimmer gegeben. Aber es ist, also dieses Krokodil an sich, er ist ja geschrieben wie der nervige Side-Character, also dein Sidekick, so.
Watson.
Ja, oh nee, das ist beleidigend. Das will ich nicht.
Watson beim Wisch bestellt.
Ja, echt. Also richtig schlimm. Und es ist ja nicht mal so, als ob der, also Watsons Aufgabe in den Sherlock Holmes Büchern ist ja, die Fragen zu stellen, die der Leser vielleicht hat, damit Sherlock dann schwadronieren kann. Aber, ach Gott, wie heißt er denn? Frankie oder so, das Krokodil? Ich hab's, Freddy heißt er. Der ist ja, also der stellt zwar schon Fragen, aber das sind Fragen, die hast du jetzt nicht beim Spiel. Das sind eher so Fragen, wo du denkst, jetzt halt mal die Klappe, Mann. Aber sie tanzen schon gut auf diesem Vulkan, dass es zu nervig wird. Also es ist dann durch McQuackland auch so geil, der ihn ja dann irgendwie schon mag. Ich meine, am Ende muss er ihn auch ein bisschen mögen, weil sonst sitzt er halt auf der Straße, aber ja. Er ist schon ganz okay. Ein bisschen hyper, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen drüber, aber eher wie so der Verwandte, dem, mit dem man dann trotzdem irgendwie noch klarkommt.
Ja, genau. Ja gut, ich würde jetzt sagen, wir belassen es dabei, bevor wir zu viel erzählen. Ich würde es euch echt empfehlen, wenn ihr mal ein paar Kröten und Stunden übrig habt, euch da mal reinzufuchsen. Reinzufuchsen ist ein bisschen viel verlangt, einfach nur zu spielen. Und
reinzuenten.
Ja, reinzuenten. Ha! Entern quasi. Und dann sich einfach zwei sehr amüsante Kriminalgeschichten anhören. Quasi ein bisschen Interaktion dabei.
Macht genau. Spaß. Und wenn ihr ein bisschen mehr Interaktion haben wollt, jetzt kommt die grandiose Überleitung.
Ich merke schon.
Weil wir jetzt einfach gesagt haben, wir packen das jetzt zusammen.
Ja.
Weil es auch um tierischen Helden geht, der eigentlich kein richtiger Held ist.
Ja, solange wir irgendein
ja übergeordnetes
Thema finden, ist es ein zusammengehöriger Podcast. Fertig.
Ganz genau. Und ihr müsst damit leben. Und wenn euch das zu skurril wird, dann
Pech.
Müsst ihr euch natürlich trotzdem jede Folge anhören und mit 5 Sternen bewerten. Aber ihr könnt euch trotzdem fragend auf dem Sofa umdrehen und sagen, was machen die da jetzt schon wieder?
Das kann man ja in einem Kommentar verfassen. Und Engagement fassen.
Genau.
So,
merkst du? Wie wir hier unsere schlechte Produktionsqualität quasi noch mit Interaktion belohnen wollen.
Ja. Eher Negativfeedback ist auch Feedback.
Genau, es gibt keine schlechte PR.
Ja, ist so.
Genau, wenn ihr ein bisschen mehr Interaktion haben wollt, ein bisschen weniger nachdenken möchtet, dann könnt ihr euch einen anderen tierischen Helden zurechtlegen, nämlich Bubsy, der jetzt irgendwie aus unerklärlichen Gründen zurückgekehrt ist vor ein paar Wochen mit Bubsy 4D. Bubsy, die Spielreihe von Konami, damals, die vor allem dafür bekannt war, wie unfassbar schlecht sie war, hat einen neuen Ableger bekommen. Und ich darf sagen, dass er nicht komplett kacke ist.
Okay. Hattest du den nicht sogar gewünscht? Hast du den nicht
Naja, gefragt? Flo hatte... Nee. Flo hatte mich gefragt, beziehungsweise hat in unserem Disco gefragt. Wir haben hier irgendwie gerade einen Code für Bubsy bekommen. Will den jemand haben?
Das ist hinterhergeworfen.
Da habe ich so gesagt, weißt du was? Komm. Da tue ich mir jetzt mal an, weil nämlich dieses Bubsy 4D von einem Solo-Entwickler, glaube ich, ist, aber halt mit der offiziellen Lizenz, der hat diese Demon Turf-Spiele gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Die hatten so ein bisschen, so einen kleinen Hype, in Anführungszeichen. Es gibt ja nicht so viele 3D-Jump'n'Runs heutzutage.
Ja, aus gutem Grunde.
Ganz, ganz schwieriges Thema jetzt.
Naja, also
und
ich sage nicht, dass sie per se falsch sein, scheiße sein müssen, aber wenn sie schlecht gemacht sind, sind sie halt Krebs.
Das stimmt, ja. Du kannst da sehr viel falsch machen. Und ich glaube, diese Demon Turf Spiele waren jetzt auch nicht perfekt, aber die hatten halt irgendwie so ein ganz lustiges Momentum-Based, also ein bisschen wie so ein Mix aus Sonic und Mario, ganz weird. Und das haben sie jetzt im Grunde auf Bubsy übertragen. Und Raz heißt der, ich komme gerade nicht auf den Namen des Entwicklers leider. Aber auf jeden Fall, ihr findet es, wenn ihr Bubsy 4D googelt. Und das ist im Grunde ein ganz klassisches Collectathon. Ja, also wie so ein Banjo-Kazooie und andere Titel, wo du Wollknäuel sammeln musst. Und irgendwie geht es in einer total weirden Story darum, dass die ganzen Schafe von denen entführt wurden und man die jetzt wieder einsammeln muss. Ist aber auch alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass du durch die Gegend rennst und halt diese Welten absolvierst. Und das funktioniert echt okay. Also ich will es jetzt nicht über einen grünen Klee loben. Es ist halt vor allem auch so ein Kontrast zu Bubsy an sich, der ja eigentlich Schrott ist. Und was ich aber super finde an dem Spiel, und deswegen passt es auch an zu Duck Detective, es hat einen ganz lustigen Meta-Humor. Weil Bubsy hier quasi so ein peinlicher Enddreißiger ist,
okay.
Der seinen Nichten, und der crasht irgendwie auch auf dem Sofa seiner Schwester oder so, und seinen Nichten und seinen Neffen, erzählt er die ganze Zeit so, ja, ey, euer Onkel war ja in den 90ern echt mal eine große Nummer, ne? Ich habe ja mit den Besten zusammengearbeitet. So, und dann tut er so, als wären Mario und Sonic seine Kollegen gewesen. Und alle okay. Nur so, was erzählst du da? Du hast doch keine Ahnung von nichts.
Also, das war schon. Ich kenne Bubsy das auch, aber auch nur von so, ich glaube sogar Video, Angry Video Game Nerd. Ich glaube, so eine Folge. So eine Hassfolge.
Ja, genau,
die
es hat ja,
Spiele.
Genau,
also
es hat ja so einen Kultstatus eben, weil es so scheiße war,
ich
irgendwann bekommen.
Den, er heißt Fabras, der Typ, der das gemacht hat.
Genau.
Fabian, genau, Rassdorfer wohl. Also auch klingt sehr deutsch. Scheinbar auch noch eine Parallele.
Tierspiele von Deutschen. Das auch noch gelernt.
Deutsche Tierspiele. Das klingt, alles, was ich sage, ist. Ich hole jetzt meine Cold Mirror-Stimme raus und sage: Deutsche Tierspiele von Tieren, die deutsch sind. So.
Der Deutsche Tierspielpreis geht an. Deutsche Tierspielpreis
geht an den einen Typ, der sie alle gemacht hat. Sitzt so ganz allein.
Jetzt
gerade
wieder auch noch bei Happy Broccoli Games irgendwie so als Entwickler, als Support Developer oder sowas gemeldet wäre. Das wäre wär cool.
Das wäre so lustig. Ich finde das jetzt raus, wenn du erzählst, wie Babsi seine Midlife Crisis überlebt.
Ja, also im Wesentlichen, also du kannst halt mit ihm sprinten, du kannst halt mit ihm so durch die Gegend rollen. Es ist halt, wie ich gerade gesagt habe, sehr momentum-based. Also so wie bei Sonic, du musst halt irgendwie schauen, dass du da zum richtigen Zeitpunkt die Kurve kriegst. Es ist relativ verzeihlich als 3D-Plattformer, weil Babsi, der kann noch in der Luft quasi noch relativ weit mit so einem Doppelsprung nochmal die Richtung wechseln und so und ein bisschen gleiten. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht besonders hoch. Ich habe am Anfang eine gute Zeit gebraucht, um mich einfach in die Steuerung einzufinden, weil das eben so floaty ist, weil das eben auch nicht so genau ist wie jetzt Mario, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich da hinspringe, dann springe ich dahin. Ne? Deswegen sage ich ja, es ist jetzt per se kein Top-Game, aber es hat halt so einen Fun-Moment irgendwie in sich und man muss auch sagen, es ist sehr fair bepreist. Also ich glaube, es kostet irgendwie so 17, 18 Euro. Oder das ist auf den Konsolen dann 20 sein oder so, aber es ist auf jeden Fall ein Budget-Titel und ich würde sagen, wenn man jetzt nicht erwartet, da die neue Entdeckung des 3D-Plattformers zu spielen, sondern einfach sagt, ey, ich hätte irgendwie mal Lust, mir diese skurrile Figur anzusehen, dann ist Babsi 4D, glaube ich, mit Abstand das beste Spiel mit Babsi in der Hauptrolle. Und insofern ist das irgendwie auch eine ganz coole Zeitkapsel, einfach in so einer, ja, Ära der 3D-Maskottchen-Plattformer, mit denen ja alles geflutet wurde früher, die vorbei ist. Und vielleicht ist es auch nicht das Schlechteste, wenn man Babsi dann doch rückwirkend sich betrachtet. Aber als kleines Schmankerl zwischendurch sehr empfehlenswert.
Okay. Ist es nur empfehlenswert, wenn man Babsi schon kennt und du sagst jetzt, ja, ist schon ganz cool mit der Geschichte, oder ist es als Spiel an sich, also wenn ich jetzt blind da reingehe und nichts weiß?
Also wenn, ist das ebenfalls ja, cool? Also wenn du, ja, ich glaube, so ein Grundinteresse an Videospiele, Geschichte und Figuren und so 90er-Jahre-Themes sollte man schon mitbringen.
Okay. Ja. Gut. Es ist ein bisschen schwierig.
Also wenn ich es jetzt, ja, wenn ich es jetzt so in der Skala packen würde, würde ich sagen, so eine 6 bis 7.
Hm.
Ja,
von 100.
So von 10. Also. Ja, aber nee.
Das ist gut. Nee. Ja. Ja, ganz solide eigentlich. Ne?
Genau. Also kann man sich mal anschauen.
Vielleicht sollte man vorher noch einmal versuchen, das Original zu spielen. Einfach nur so zu sehen, wie weit Babsi gekommen ist.
Sehr gut. Im Vergleich dazu würde ich aber sagen, also wenn ihr die Wahl habt, dann jetzt habe ich den Sprachfehler hier auf meiner Seite, Duck Detective auf jeden Fall bevorzugen.
Duck Detective ist gar nicht einfach. Es ist echt, ja, schwierig. Teilweise. Investigator wäre so viel leichter gewesen.
Der Duckestigator. So.
Das klingt eher nach Indigestigator. Also, okay. Also, schwierig.
Bevor ich jetzt meine Sprachfähigkeit komplett verliere, würde ich dir einfach mal danken, liebe Jenny, dass wir heute über diese drei sehr skurrilen Spiele offensichtlich aus Deutschland gesprochen haben.
Der andere ist doch aus Amerika. Sein Name ist nur extrem deutsch. Zumindest sitzt er in Amerika rum. Spannend.
Okay.
Was
Google okay, also dass wir aber trotzdem zwei tierische Helden begleitet haben, oft in sehr unterschiedlichen Genres, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Es war mir wie immer eine Freude.
Mir ebenfalls, war sehr schön.
Spannend. Ja, finde ich auch. Und genau, wenn ihr da draußen die Geheimnisse des Podcastens herausfinden möchtet, dann empfehlt uns weiter, zieht die richtigen Schlüsse, deduziert das jetzt richtig, dass wir ein erfolgreicher und guter Podcast sind und leitet das allen Leuten weiter. gebt uns natürlich auch gerne ein Feedback auf den diversen Plattformen, auf denen wir sind, sei es in Form eines Kommentars, einer Bewertung oder sonst wie. Kommt auf unseren Discord, wenn ihr mit uns über alles rund um Thema Videospiele und Gott und die Welt quatschen wollt.
Ja.
Also in den letzten Tagen waren die Meldungen vor allem, es ist zu heiß.
Es war aber
zu warm.
Auch, war so furchtbar. Man musste dann einfach mal jammern. Das ist, ja, zum Jammern darf man auch gerne zu uns kommen. Wir sind liebe Leute. Wir hören uns gerne eure Sorgen an. Wir wollen auch kein Geld dafür. Es ist alles okay. Könnt ihr uns auch näher betrachten. Beim Black Detective Spiel ist das ja auch dabei und unsere ganzen faltigen Gesichter davon haben sie. Es ist alles dabei.
Bitte nicht. Bitte nicht, ey, du, ey. Ich bin jetzt ganz gefährlich so im Siebträgermaschine und Rennrad kaufen, Alter.
Oh Gott. Ja.
Jetzt geht's doch noch bergab.
Ja, frag mich mal. Also ich habe Tage, da schaue ich in den Spiegel und denke mir, ja, also schlafen wäre schon auch mal eine Idee, ne? Und dann kommt um 4:30 Uhr morgens dieses Kind und sagt, Kuckuck. Und ich so, Kuckuck. Kuckuck. Erbarme sich doch mal jemand, dieses Kind, hat es denn keine Mutter? Ach scheiße, das Pech. Bei 4 Milliarden Grad macht das noch gleich viel mehr Spaß. Also es war jetzt schon hart. Das war...
Ja, das glaube ich.
Wir hatten auch noch ein bisschen...
Naja.
Mit 3 Hunden, 4 Erwachsenen und einem Kind im Haus. War schon Spannung pur. Na gut, also, wenn euch auch zu warm ist, kommt da zu uns. Und ansonsten übergeben wir euch jetzt in die Nacht, in die dunkle Noir-Nacht.
Oder in den Tag oder wo auch immer ihr euch gerade zeitlich befindet. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.